Genau, also es ging darum, dass wir wirklich da starten, wo wir sind. So wie Paulus am Areopag auch die Griechen dort abgeholt hat, wo sie stehen, so wollen wir auch in die Exerzitien stehen. Da, wo wir starten, da, wo wir stehen, jetzt in der heutigen Zeit, es war ungeschönt, es war auch etwas deprimierend, manche Dinge zu hören heute Vormittag. Und die letzte Frage war, wie sollten wir mit dieser Ohnmacht umgehen, beziehungsweise ist diese Ohnmacht des Glaubens oder der Kirche in der heutigen Zeit auch eine Ohnmacht Gottes? Ich höre mich sprechen. Ich bin schon noch normal. Genau. Also die Vorträge werden alle aufgenommen auch und werden dann hier auf die Homepage, aber natürlich, wenn jemand aufnimmt. Solange ich mich nicht selber höre. Genau, also es geht darum, diese Ohnmacht des Glaubens heute, in der wir uns befinden, und die Ohnmacht der Kirche, ist es auch eine Ohnmacht Gottes? Was meint ihr? Ist Gott ohnmächtig zurzeit? Kopfschütteln? Bitte?
Warum auch?
Oh, sehr gut, ja, genau. Es zeugt von dem Vertrauen. Gott ist natürlich nicht ohnmächtig, aber trotzdem belastet uns diese Situation. Ich denke, man hat es gut merken können, wo ich euch ein bisschen mit der Nase draufgestupst habe, da leben wir, in dieser Zeit sind wir jetzt und irgendwo merkt man schon, es könnte schöner sein. Also wie gehen wir mit dieser Ohnmacht in der heutigen Zeit um? Das ist die Frage, wie wir für uns Gläubige, für die Kirche allgemein, wie gehen wir mit dieser Ohnmacht um? Das habe ich schon gesagt, das bringt nichts, die Entwicklung sozusagen zu verteufeln und zu sagen, es ist alles böse heute auf der Welt und Gott hat nichts mehr zu melden sozusagen. Der Böse ist zwar, wie Jesus ihn bezeichnet, der Fürst der Welt, aber trotzdem ist Gott der Schöpfer der Welt. Also er steht noch ein bisschen über dem Fürsten der Welt, gell? Müssen wir immer sehen, also wir brauchen nicht die Entwicklung verteufeln oder dass wir uns abschotten vor der bösen Welt und so ein eigenes, dann wären wir wieder bei den Sekten, wo ich auch gesagt habe, wie bei den Zeugen Jehovas, wir sind die Auserwählten, wir sind sicher und die anderen haben halt Pech gehabt. Also auch das ist nicht unsere Berufung, sondern Jesus schickt uns, sagt im Evangelium, wie Schafe unter die Wölfe. Also es geht schon darum, auch in dieser Zeit zu leben und sich nicht irgendwie abzuschotten, sondern in dieser Welt, in dieser Zeit auch zu leben. Und es geht darum, das sind wir wieder bei unserem Jahr der Hoffnung, es geht darum, diese Situation hoffnungsvoll auszuhalten. Das war genau das vorhin, ja, warum sollte Gott denn irgendwie ohnmächtig sein? Also hoffnungsvoll diese Situation aushalten. Weil die Ohnmacht, in der wir uns gerade befinden, oder jegliche Form von ohnmächtig sein, zu merken, ich bin ohne Macht, das steckt da drin, ich bin ohne Möglichkeiten, ich kann nichts tun. Und diese Ohnmacht ist ein Ort der Gotteserfahrung, wenn wir es richtig angehen. Ein Ort der Gotteserfahrung und es kann eine große Weisheitserfahrung darin verborgen sein. Oft haben wir das schon erlebt, dass wir gerade in diesen ohnmächtigen Situationen am meisten gewachsen sind. Da, wo wir nur noch sagen können, Herr, ich kann nichts mehr tun. Und da sind wir wieder beim Thema von gestern, wir können ohne den Herrn gar nichts tun. Und es wird uns in so Situationen wieder neu bewusst. Also diese Ohnmacht ist ein Ort der Gotteserfahrung. Und wir können wirklich eine große Weisheit davon lernen oder eine Weisheitserfahrung machen. Ich habe es jetzt gerade beim Gebet kurz schon angedeutet, der Karsamstag, der ja so ein bisschen fremd ist für uns oder so irgendwie, wo wir nicht genau wissen, was ist jetzt mit diesem Tag. Und es ist so ein Tag der Ohnmacht, der Leere. Es ist auch ein Tag des Übergangs. Wir wissen, am Karsamstag ist Jesus hinabgestiegen in das Reich des Todes, um eben auch, also der Gekreuzigte steigt zu den Urvätern und verbindet so das Neue mit dem Alten, das Vorherige mit dem Künftigen. In seiner Person, Jesus ist hinabgestiegen in das Reich des Todes. Als Übergang, ein Tag des Übergangs und der Begegnung mit dem Alten, mit dem Neuen. Also das heißt, dieser Tag, der Karsamstag, augenscheinlich ein Tag der Leere, der Ohnmacht. Wir wissen nicht, was ist jetzt. bedeutet also nicht, dieser Tag der augenscheinlichen Leere, dass nichts geschieht. Jesus ist hinabgestiegen in das Reich des Todes an diesem Tag, was aber für uns nicht zu sehen ist, dass Gott am Wirken ist. Sozusagen hinter den Kulissen wirkt er. Der Kasamstag ist zutiefst, also wirklich ein Tag des Schaffens. Gott schafft an diesem Tag, nämlich er schafft Neues. Das Alte wird neu. Alles wird letztendlich neu. Wie er es am Kreuz gesagt hat, seht, ich mache alles neu. Der Samstag ist zutiefst ein Tag des Schaffens. Aber für uns Menschen ist es schwer, diese Leere auszuhalten. Und liebe Brüder und Schwestern, die aktiv sind in ihren Kirchengemeinden oder hier in Maria Schutz, wann wird denn am meisten in der Kirche geschaffelt und gearbeitet? Am Samstag. Eigentlich da, wo es eigentlich ein Tag der Leere, der Ohnmacht und der kompletten Stille sein soll oder ist, tun wir am meisten herrichten für Ostern. Ach, das ist schön, der Osterstrauß da noch. Ach, guck mal, wie schön. Wir freuen uns, wir tun, wir schaffen, aber wir halten diese Leere oder stellen uns dieser Leere nicht. Wir stellen uns nicht dem, was eigentlich dieser Tag und was Gott uns an diesem Tag eigentlich auch, eben diese Gotteserfahrung, dass wir die machen am Kasamstag. Die Versuchung, die Leere nicht aushalten zu können oder zu wollen, weil wir der Kreativität dieses Tages nicht wirklich trauen, weil wir machen ja nichts. Da ist ja Gott der Einzige, der was macht, aber so ist es für uns ein bisschen suspekt an dem Tag, wo wir nichts machen. Wir wollen eigentlich selbst was schaffen, deswegen bereiten wir schon mal Ostern vor. Aber wirklich mal zu sagen am Kasamstag, und das ist wirklich eine gute Erfahrung, da war ich noch, glaube ich, war Novize und Pater Markus war damals auch noch im Schwarzenfeld und dann ging es auch darum, ja, machen wir jetzt am Kasamstag eine Anbetung und sowas. Da hat der Markus nur gesagt, ist auch mal gut jetzt. Wenn er tot ist, ist er tot. Also er hat es krass rübergebracht, aber er hat gesagt halt, jetzt ist gut, heute ist immer nichts. Und er hat genau recht gehabt. Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich das verstanden habe. Aber er hat es in seiner Art einfach tatsächlich gesagt, na, heute nicht. Heute nicht. Es ist ein Tag der Leere. Und das mal auszuhalten, das ist nur ein Tag im Jahr. Und wir tun es so schwer. Wir kommen aber um diese Erfahrung der Ohnmacht und der Leere nicht herum. Das ist für uns auch, wir kommen nicht rum. Der Kasamstag ist ein Tag der heiligen Leere. Es geschieht ja was. Ich habe ja gesagt, es ist eben nicht so, dass da nichts, dass Gott nicht am Wirken ist, sondern zutiefst schafft er neu in diesem Augenblick. Aber er macht's. Wir sind ohnmächtig an diesem Tag. Und es ist halt auch so ein bisschen, der Tag hängt so zwischen dem Karfreitag, zwischen der Liturgie und zwischen dem Ostersonntag. So ein komischer Zwischenzustand. Aber auch irgendwo ein Tag der großen Erwartungen. Wir erwarten eigentlich, wir erwarten das Halleluja von Ostern am Samstag. Ein Tag der Hoffnung, ein Tag der Erwartung. Aber es ist trotzdem der einzige Tag im Kirchenjahr, an dem eigentlich nichts gefeiert wird. Vor allem keine Eucharistiefeier. Der einzige Tag im Jahr, wo keine Eucharistie gefeiert wird. Jesus ist eben, das ist wieder Pater Markus, sein Satz, Jesus ist wirklich gestorben. Das ist auch für uns wichtig. Er ist wirklich gestorben als Mensch und eben hinabgestiegen in das Reich des Todes. Wir lesen im Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 7, das ist der sogenannte Philipper-Hymnus, lesen wir kennen das alle, er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Und er entäußerte sich ist auf Griechisch das Wort Kenosis, Entäußerung. Gott verlässt sich sozusagen selbst und wird ein Mensch. Er bleibt wahrer Gott natürlich, aber er verlässt sich und wird Mensch. Kenosis. Ein Tag der Kenosis. Er wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Und was bedeutet das für Gott, für den Allmächtigen, der wie ein Sklave wird, der wie den Menschen gleich wird? Er wird eigentlich leer, er wird niedrig, er wird eigentlich im Vergleich zu seinem Wesen ein Nichts. Und dieses Leerwerden, dieses sich entäußern, sich selbst verlassen, geht so tief und reicht so tief runter, dass Jesus uns sozusagen, so sagt Bischof Stefan Oster, von unten her aus dem Reich des Todes in seiner Liebe tragen kann. So weit steigt Jesus ab in diese Menschheit. Er geht sogar in die tiefste Gottverlassenheit. Er geht sogar in das Reich des Todes hinein, damit er uns von unten in seiner Liebe tragen kann. Bis zu den gottverlassensten Geschöpfen. Er will eben auch die Menschen, und da kommen wir jetzt zu dem Konnex, jetzt zu dem Vortrag von heute Vormittag. Er will eben auch die Menschen, die in der tiefsten Gottverlassenheit sind, über die wir heute früh nachgedacht haben, egal ob verschuldet oder unverschuldet, aber selbst die will er mit in die Auferstehung nehmen. Er steigt ab in das Reich des Todes. Die Menschen, die leben und doch nicht leben, die das Leben in Fülle eben mit Body Mass Index und so, wir erinnern uns, verwechseln. Selbst die hat er nicht vergessen. Er steigt in diese vollkommene Leere hinunter, um sie von unten aufzurichten und mit in die Auferstehung zu nehmen. Das ist seine vollkommen ausgegossene Liebe und seine allerletzte Solidarität mit den gottverlassenen Menschen. Also er geht bis zum allerletzten Menschen. Das heißt, dass Jesus in unserer heutigen Zeit, wir könnten es eine Zeit des Karsamstags nennen, die heutige Zeit, die Ohnmacht, die Leere. Es ist halt nicht nur ein Tag, es ist halt jetzt schon ein paar Jahre, ein paar Jahrzehnte, die Zeit des Karsamstags. Aber Gott ist keineswegs und ganz bestimmt nicht tatenlos in dieser Zeit, weil genau das passiert. Er kämpft um die Gottverlassenen in der heutigen Zeit, auch um diejenigen, die Gott vergessen haben oder sich von ihm abgewandt haben. Er kämpft um sie bis zu ihrem letzten Atemzug. Er lässt keinen Menschen einfach fallen. Bis zum letzten Atemzug. Natürlich, wenn er im letzten Atemzug nicht sich bekehrt zu Gott oder der Mensch immer noch sagt in der Verhärtung, nein, ich brauche Gott nicht, dann zwingt er ihn natürlich nicht, dann ist er verloren. Aber bis zum letzten Atemzug kämpft er um den. Und ich habe schon gesagt, dass ich auch in dieser Gottverlassenheit war und er hat um mich gekämpft und er kämpft um viele Menschen und er holt uns wirklich, er gibt uns die Chancen. Aber deswegen ist es auch so wichtig, diese Chancen auch zu erkennen. Und da müssen wir den Menschen helfen. In der alten Kirche war diese Karsamstagstheologie, das, was wir jetzt gerade besprechen, dieser Karsamstag war ein ganz wichtiger Tag. Es war nicht nur irgendwie ein Nebenprodukt der Verkündigung, ja, der Tag ist halt da. Es war mit das Hauptstück der Verkündigung des Erlösers, der Erlösung. Nämlich das eben Gott in diese tiefste, Jesus in diese tiefste Gottverlassenheit hinabsteigt, in das Reich des Todes. Wir beten das im Glaubensbekenntnis so schnell runter. Aber was bedeutet das, hinabgestiegen in das Reich des Todes? Am dritten Tage auferstanden von den Toten. Also es ist ein ganz, ganz wichtiger Tag und wichtiges Ereignis, der Karsamstag. Durch Christus leuchtet denen, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes, ein Licht auf. Wir kennen das aus dem Magnificat, Lukas 1, 79. Damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu. Und das ist auch wieder der Philipperbrief. Christus ist der Anführer zum Leben in Fülle. Er will uns zum Leben führen. Er ist der Anführer, wenn wir ihm folgen, kommen wir zum Leben in Fülle und er kann auch vom Reich des Todes und von dem Reich des Unglaubens nicht ausgebremst werden. Nicht einmal der Tod hat ihn aufgehalten und auch der Unglaube wird ihn nicht aufhalten. Also auch wenn diese Zeit sehr karsamstagig ist jetzt im Augenblick, heißt es nicht, dass es keine Hoffnung gibt, sondern im Gegenteil. Gott ist am Wirken. Karl Rahner hat mal gesagt, obwohl ich nicht so begeistert bin von manchen seiner Aussagen, aber das ist eine wunderbare Aussage. Karl Rahner hat mal gesagt, glaubend erfahren wir, dass Jesu Abstieg in die Ohnmacht unseres Menschseins alle Karsamstagsstunden unseres Lebens geheiligt hat. Von uns allein her wäre das alles nur einsames Ausgesetztsein in die Finsternis des Todes. Da Christus aber unser Schicksal teilte und uns darin erlöste, bringt uns dieser, sein Karsamstag, in seinem Dunkel das Licht des Lebens. Ein wunderbares Wort. Dadurch, dass Jesus diesen Karsamstag erlebt hat, heiligt er unsere Karsamstagstunden, die Zeiten der Hoffnungslosigkeit. Und das Dunkel, in seinem Dunkel wird es uns das Licht des Lebens, weil es keine Dunkelheit gibt, die ihm das Licht nehmen kann. Eigentlich wunderbar. Allerdings, wie gesagt, wir gehen gründlich dran in das Ganze. Wir wollen unsere Hoffnung wirklich auch begründen. Es gibt natürlich auch eine Gefahr bei dieser allzu menschlichen Sichtweise des Karsamstags. Nämlich die Erfahrung der Höllen des 20. Jahrhunderts, zum Beispiel Auschwitz, Gulag, Zweiter Weltkrieg, Holocaust und vieles mehr. Vietnam, Völkermord, was auch immer. Die Höllen des 20. Jahrhunderts, wenn man nämlich diese Karsamstagstheologie falsch anwendet, sagen wir mal so, in einer Theologie der billigen Gnade, sag ich mal, wenn man das so sieht, die ausnahmslos allen schon sozusagen ein Ticket in den Himmel beschert, also ja, Jesus hält uns ja von unten und uns kann ja nichts passieren, wir fallen immer in die Arme Gottes, das stimmt, aber wenn wir nicht mitarbeiten, dann ist das eine Theologie der billigen Gnade. Also deswegen ist es auch wichtig, nicht diese Gewalt, Exzesse und auch die Schuld der Menschen, die sie sich aufgeladen haben, zu bagatellisieren, dass man nämlich, und das ist immer die Gefahr, dass Gott barmherzig ist, natürlich, aber auch gerecht. Und wenn wir diese Barmherzigkeit ohne die Gerechtigkeit sehen, geschieht eine unglaubliche Ungerechtigkeit gegenüber dem Schrei der Opfer auch. Sie erfahren nie Gerechtigkeit. Das wäre eine sogenannte Weichspül- und Wohlfühltheologie, die Liebe und Barmherzigkeit für alle fordert, ohne Gerechtigkeit und Gericht zu erwähnen. Also deshalb ist es immer wichtig, und ich weiß nicht, mit wem ich letztens drüber gesprochen habe, dass so eine Allversöhnungstheologie so ein bisschen in der Luft liegt. Wir kommen ja eh alle in den Himmel. War schon im 4. Jahrhundert oder im 5., ich weiß nicht mehr genau, wann es war, wurde das als Irrlehre verurteilt. Es gibt natürlich die realistische Möglichkeit, dass jemand verloren geht. Also es gibt keine Allversöhnungslehre. Wir kommen nicht alle automatisch in den Himmel, weil Gott barmherzig ist. Das wäre Barmherzigkeit ohne Gerechtigkeit und letztendlich ein naives Denken und diese Weichspül- und Wohlfühltheologie. Und diese Tendenzen gibt es schon heute. Hölle wird kaum noch erwähnt, verloren gehen. Teufel wird nicht mehr erwähnt, in vielen Predigten nicht mehr, kann man ja keinem mehr zumuten. Teufel. Deswegen kann man natürlich das Kreuz auch keinem zumuten. Weil man versteht ja nicht, wofür das Kreuz da war. Aber es wäre auch falsch, und da müssen wir genauso aufpassen, dass wir eben keine Höllenpredigten da vom Stapel lassen, dass wir die Hölle da ausmalen in den schwärzesten Farben, als ein Straftheater im Jenseits, wo ganz ausgeklügelte Folter- und Torturmethoden stattfinden, wo die Menschen gequält werden und was weiß ich, so wie Mittelalter halt. Also das ist auch nicht die richtige Richtung. Da würde man gern so den Hitler einordnen, den Stalin und so, wir wissen nicht, was da ist. Was nach dem Tod kommt, bleibt uns Menschen entzogen. Das gilt auch für das Gericht, wir wissen es nicht, das ist Gottes Sache. Das persönliche Gericht, wir wissen nicht, ob sich ein Schwerverbrecher im letzten Augenblick noch zu Gott bekehrt, dann natürlich ins Fegfeuer muss, das ist ja klar, aber trotzdem nicht verloren ist. Das Gericht und auch das Leben nach dem Tod richten sich nach dem Gelebten, nach dem gegenwärtigen Leben. Das heißt auch die Verantwortung im jetzigen Leben wahrzunehmen, ohne das kommende Gericht, das für jeden Menschen aussteht, das persönliche Gericht, würde die Gegenwart ihre Ernsthaftigkeit und auch die Richtung verlieren. Da wären wir wieder im Relativismus. Ist ja alles erlaubt. Es gibt eine Richtung, es gibt Gebote Gottes, an die wir uns halten müssen. Es gibt eine Ordnung Gottes, die wir nicht einfach aufheben können. Also es gibt auch dies und eben, das hängt alles mit dem Gericht zusammen. Und wenn wir dieses kommende Gericht nicht in unseren Gedanken auch immer vor Augen haben, dass das auch aussteht, verliert die Gegenwart ihre Ernsthaftigkeit und ihre Richtung. Aber trotzdem ist nicht das Gericht das Wichtige, sondern die Gegenwart. Wie leben wir jetzt? Wie lieben wir jetzt? Das Gericht ist eine Bestätigung oder ist die Bestätigung für jeden Menschen, für der Gegenwart. Wie wir eben mit den notleidenden Menschen, mit den Nächsten, wie wir mit Gott letztendlich umgegangen sind. Und wir kennen alle diese Gerichtsrede des Herrn, wo er die Schafe und die Böcke trennt und sagt, ich war durstig, ihr habt mir nichts zu trinken gegeben, ich war hungrig, ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Das ist dann so wiederholt wird. Aber das ist genau das Gericht. Und das Gericht bestätigt die Gegenwart, so wie wir jetzt im Augenblick leben. Und das Gebot, das wichtigste Gebot, das uns der Herr gegeben hat, das wissen wir alle, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Also es geht darum, wie sehr lieben wir. Deswegen braucht man keine Angst vor dem Gericht zu haben, sondern einfach auf die Liebe schauen. Einfach auf die Liebe schauen, dass die in unserem Leben gegenwärtig wird. Dass wir sie erst empfangen von ihm und dass wir sie weitergeben. Also man sieht hier die Freiheit des Menschen, die uns Gott gegeben hat, da waren wir heute schon mal, birgt ein Risiko in sich. Vor allem auch in dieser heutigen, ich nenne es mal Kultur des Professorischen. Alles ist irgendwo vorläufig, wir haben es schon vorhin gehört, Lebensabschnittsgefährte und so. Also nicht, dass jemand, der das macht, jetzt in die Hölle kommt, bitte nicht falsch verstehen. Aber es geht um dieses Professorische. Man will immer wieder neu anfangen, immer wieder sich neu entscheiden, alles nochmal ganz anders machen. Aber das Leben ist eben nicht beliebig verlängerbar. Es hat eine Frist und es ist auch wichtig, dass wir das sehen. Es kann gelingen, es kann auch scheitern. Und das ist wichtig. Und das ist auch gegen diese Weichspültheologie. Das Leben kann gelingen, wenn wir uns an den Herrn halten, das stimmt. Es kann gelingen, aber wir wissen alle, dass das nicht so einfach ist. Es kann auch scheitern. Also es bleibt ein Mühen. Es bleibt wirklich ein Bemühen, sich auf die Seite der Liebe und auf die Seite Gottes zu stellen. Menschliche Freiheitsentscheidungen. Also wenn wir uns in unserer Freiheit entscheiden, dass wir alle können und das eine die größte Gabe Gottes ist, was wir Menschen haben, die persönliche Freiheit, in der wir uns entscheiden können, aber wir haben damit eine Verantwortung und die Entscheidungen, die wir treffen, haben eine Ernsthaftigkeit und auch eine Unwiderruflichkeit. Es geht nicht darum, jetzt kleine Entscheidungen, nicht, dass man nicht die Meinung ändern darf, dass man jetzt da starr zu seinen Entscheidungen stehen muss. Aber wenn man Lebensentscheidungen trifft, wenn man die Entscheidung trifft, ich möchte Gott nicht in mein Leben lassen, hat das Konsequenzen. Die Aufgabe der Kirche und auch unsere Aufgabe ist es damit, den Menschen dahin zu bringen, deswegen ist Mission so wichtig, sein Leben im Licht der Offenbarung zu meistern. Das hier ist die Offenbarung, die Heilige Schrift. Und in diesem Licht der Heiligen Schrift, in der Offenbarung, die Gott uns geschenkt hat, dass er uns sein Wesen offenbart hat, und die letzte Offenbarung ist am Kreuz, wo er gezeigt hat, wer er ist, und unser Leben im Licht der Offenbarung zu meistern. Das ist es für uns immer die Aufgabe, aber das ist auch die Aufgabe der Kirche, das zu verkünden. Auch bei der, und das, deswegen dürfen wir es nicht verschweigen, auch bei der realen Möglichkeit zu scheitern. Wir dürfen nicht einfach verschweigen, dass die Menschen, das ist fahrlässig auch von manchen Priestern, die das nicht sagen. Die eben sagen, wir kommen alle in den Himmel, Gott hat uns sehr lieb, Gott ist barmherzig. Er ist zwar abgestiegen in das Reich des Todes, da waren wir vorhin, haben gesagt, er trägt uns von unten, so wie Bischof Oster sagt, in seiner Liebe richtet er uns auf. Das tut er schon, aber wir müssen auch mitmachen. Wir müssen auch uns dafür entscheiden, dass wir das wollen. Und wenn wir uns eben dagegen entscheiden, wäre das eine Selbstverfehlung und auch die freigesuchte Selbstverschließung ins eigene. Wir verschließen uns in unser eigenes, wir wollen Gott nicht in unser Leben lassen und wir wenden uns von ihm ab und damit auch von den anderen. So wie wir es heute auch in der Lesung gehört haben, wo ich es dann auch in der Predigt kurz ausgeführt habe, Gott entzieht oder wir entziehen uns selbst das Leben, wenn wir Gott ausklammern. Wir sind dann auf uns gestellt und wir haben gestern gesagt und immer wieder, wir können ohne Gott eigentlich nicht mal atmen. Und deshalb ist eben, und ja, das ist jetzt auch nochmal wirklich das letzte Mal jetzt, dass ich von der Hölle spreche heute. Die Hölle ist eben die frei und selbstgewählte, definitive Abkehr von Gott, der Quelle des Lebens. Wenn wir uns wirklich definitiv von ihm abwenden und entscheiden und sagen, nein, ich will nicht und das bis zum letzten Atemzug, sind wir definitiv nicht bei Gott, weil wir uns dafür entschieden haben. Und das ist die Hölle, die ewige Gottferne. Deshalb, und jetzt kommen wir langsam ins Positive, das war jetzt wirklich so mal das, was wirklich, wo wir auch immer sehen müssen. Deshalb muss die Offenbarung auch als ein Anspruch, die Heilige Schrift, die Lehre der Kirche, als ein Anspruch von letzter Ernsthaftigkeit verstanden werden. Das ist nicht ein Geschichtenbuch. Ah, schön, vom Jona mit dem Wal. Das ist so eine schöne Geschichte, lese ich immer meinem Enkel vor. Das ist nicht alles, was die Bibel ist. Also, das war jetzt, ich habe keinen Enkel, keine Angst. Ich will damit nur sagen, das ist kein Geschichtenbuch. Das ist das Wort Gottes, das lebendige Wort Gottes. Deswegen sollten wir das ernst nehmen, nicht nur die Geschichte vom Jona erzählen oder vom Josef, der da von seinen Brüdern verraten wird und sowas. Ganz schöne Geschichten, oder? Das Bethlehem, das Kind im Stall von Bethlehem, ach, so schöne Geschichten. Das ist nicht alles, das ist nicht die Offenbarung. Wir müssen das ernst nehmen. Wir müssen das ernst nehmen, nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir brauchen das hier, das Wort des Lebens. Ohne das Wort des Lebens können wir nicht leben. Wir können nicht leben, wir können nicht atmen, wir können gar nichts. Wir brauchen die göttliche Offenbarung und das Wirken Gottes in unserem Leben. Gott hat, und das wissen wir, Gott ist in seiner Liebe, und wahre Liebe ist nur, wenn sie die Freiheit des anderen akzeptiert. Und er hat bedingungslosen Respekt vor unserer Freiheit. Er zwingt uns zu nichts. Er hat bedingungslosen Respekt vor der menschlichen Freiheit. Er lässt sein Geschöpf eigene Wege gehen. Auch wenn es Um- oder Abwege sind. Aber wichtig ist dabei, und das ist die Hoffnungsbotschaft, Gott verdammt seine Geschöpfe deswegen nicht. Er lässt sie nicht fallen. Er lässt keinen von uns fallen bis zu unserem letzten Atemzug. Oder er verhängt endgültige Strafen, weil er sagt so, jetzt reicht mir's. Jetzt kannst bleiben, wo der Pfeffer wächst. Du bist verloren. Wird uns nicht passieren, solange wir leben. Wird uns nicht passieren. Gott lässt uns nicht fallen, sondern noch viel mehr als das. Er liebt uns weiter. Er liebt uns weiter. Er liebt jeden von uns. Er liebt sogar die vielen, von denen wir vorhin gesprochen haben. Er liebt jeden Menschen. Das tut er schon. Das ist jetzt auch keine Allversöhnungstendenz. Aber aus dieser Liebe und diese Liebe in unser Leben lassen, dazu müssen wir uns entscheiden. Wenn wir das nicht tun, wird es schwierig. Gott wartet geduldig, aber eben nicht tatenlos. Er wartet geduldig, aber nicht tatenlos und sucht den Verlorenen am Ort seiner Verlorenheit auf, um ihm seine Gemeinschaft anzubieten. Jetzt kommen wir wieder zum Kasamstag. Er zwingt aber seine Gemeinschaft niemals auf. Er zwingt uns seine Gemeinschaft niemals auf, nur er wartet darauf, bis wir uns frei entscheiden. Dann ist eine Beziehung zu ihm möglich, weil er eine erpresste Gemeinschaft wäre keine echte Gemeinschaft. Deswegen ist auch eine Ehe ungültig, wenn einer dazu gezwungen wurde. Jetzt kann man sofort in die Annullierung gehen, wenn jemand gezwungen wurde, in die Ehe zu schließen, ist ungültig. Weil es keine freie und es ist keine freie Entscheidung und kann gar keine wahre Liebe sein. Einfachster Grund bei einer Annullierung ist, wenn jemand gezwungen wurde. Erpresste Gemeinschaft ist keine echte Gemeinschaft. Aber jetzt ist die Frage, kann ein endlicher Mensch, wir schwache Menschen, können wir überhaupt abschätzen, diese unendlichen Folgen unserer Selbstverfehlung, worüber wir jetzt drüber gesprochen haben, diese Abkehr von Gott, dieses Nein zu Gott, kann das ein Mensch überhaupt wirklich abschätzen? Können es die Menschen, von denen wir heute früh gehört haben, können dies abschätzen, was das bedeutet für sie? Was meinen Sie? Können wir es abschätzen, was das bedeutet? Nein, wir können es auch nicht. Wir können es als Menschen, wir können das nicht abschätzen. Wir sind einfach zu, ja, unterbelichtet, würde ich fast sagen, im Vergleich zu Gott. Wir sehen es einfach nicht ganz. Wir sehen nicht das Ganze. Und vor allem, und das ist wieder diese Hoffnung, wo da drin steckt. Und auch die Chance, ich habe gesprochen heute früh, dass in der Zeit auch Chancen stecken. Das ist auch die Chance, weil die Menschen heute so sehr der Manipulation ausgesetzt sind, dass sie noch mehr geblendet sind, dass sie noch mehr einfach sich gar keine Gedanken machen, das noch weniger einschätzen können, was das denn eigentlich für Konsequenzen hat, ihr Leben. Und da ist es wichtig, an sie zunächst mal für sie zu beten natürlich, dass diese Manipulation auch ihr Herz nicht erreicht und für sie einzutreten, ihnen zu helfen, eben ihr Leben, wie wir vorhin gesagt haben, im Licht der Offenbarung zu meistern. Die Frage aller Fragen ist natürlich, gibt es eine Hoffnung für den hoffnungslosen Fall, für die, die sich jetzt abgewandt haben von Gott? Gibt es eine Hoffnung für den hoffnungslosen Fall? Christus solidarisiert sich, und jetzt sind wir wieder voll im Kasamstag, mit den scheinbar Verlorenen. Klammern scheinbar Verlorenen. Er solidarisiert sich mit den Verlorenen, Klammern scheinbar Verlorenen. Hans Urs von Balthasar war ein guter Freund von Papst Benedikt, ein Theologe, ein Schweizer, der gesagt hat, Schweizer Theologe, der gesagt hat, Zitat, ist die menschliche Freiheit nicht absolut genug, dem vollkommenen Ja Gottes zu uns endgültig zu widerstehen und sich in eine selbstgenügsame Einsamkeit zu verschließen? Hier wäre vielleicht zu erwähnen, dass Gott den Neinsager sicherlich nicht durch seine Allmacht überwältigt, er zwingt uns nicht, sich nicht auf, haben wir schon gesagt. Seine Verschlossenheit gleichsam gewalttätig aufknackt, weil er allmächtig ist. Aber, dass der, also das tut er nicht, aber, dass der in der Ohnmacht rein auf sich selbst bezogene, doch nicht, wohl nicht umhin kann, einen noch ohnmächtigeren neben sich wahrzunehmen, nämlich Christus, der ihm in die Absolutheit seiner Einsamkeit streitig macht. Der Mensch hat seine Wette nicht gewonnen, gleichsam eine Gegenabsolutheit gegen Gott aufrichten zu können. Das ist schwierig geschrieben, aber es steckt sehr viel drin. Also Hans Urs von Balthasar sagt zunächst einmal, Gott drängt sich nicht auf, aber er lässt ihn nicht verloren, weil er sich noch ohnmächtiger macht als der Ohnmächtige, von denen wir heute früh gesprochen haben. Die ohnmächtigen Menschen, die eben nicht abschätzen können, was das für Konsequenzen hat in dem Augenblick. Ein ohnmächtiger Mann ist völlig, oder Mensch ist völlig handlungsunfähig. Er kann das noch nicht abschätzen. Aber er macht sich zum noch ohnmächtigeren neben denen. Auch wenn sie sagen, na, ich will von Gott nichts wissen, ich will mich in mich selbst verschließen, kommt Gott und ist ihnen dort, Jesus, im Reich des Todes nahe, weil er selbst abgestiegen ist. Also der Mensch kann keine Gegenabsolutheit gegen Gott aufbauen. Eine Hoffnung, die auch den eben noch rettend umschließt, der sich definitiv abgewandt hat. Bis zum letzten Atemzug gibt Gott keinen Menschen verloren. Der verlorene Mensch findet an seiner Seite einen Mitverlorenen, Christus. Die Vorsilbe mit verloren ist das Signal für mögliche Kommunikation. Das heißt, diese Solidarität, er macht sich zum Verlorenen. Wir haben gehört, er macht sich, er wird wie ein Sklave Er wird wie die ganzen Menschen, die heute im Zeitgeist gefangen sind, um ihnen dort seine Gegenwart zuzusagen. Er ist ein Mitverlorener und dadurch, dass er sich mit ihnen solidarisiert, können die Menschen mit ihm in Kontakt treten. Der Sünder, der eben von Gott wegverdammt sein will, eigentlich, der eigentlich von Gott weg will, aber eigentlich dagegen seine eigene Natur handelt, weil jeder Mensch, das haben wir heute früh gehört, Gott braucht und Sehnsucht hat nach Gott. Und dieser Mensch, der aus seiner Unwissenheit sich von Gott weg abwendet, wegverdammt sein will eigentlich von Gott, findet in dieser Einsamkeit Gott wieder. Also er kann keinen Ort suchen, wo Gott nicht gegenwärtig ist. Und er findet Gott wieder in seiner absoluten Ohnmacht der Liebe, die sich mit dem Verdammten solidarisiert. Und hier kommt schon ein Schimmer von Ostern durch, in diese drückende Stille des Karsamstags, in diese drückende Stille der heutigen Zeit, wovon wir heute früh gehört haben. Gott ist da, ein befreiendes, eben diese Stille des Karsamstags kann verwandelt werden in ein befreiendes Halleluja. Also es geht nicht darum, dass die Menschen schon per se gerettet sind, wie gesagt, das haben wir ja klar gemacht, aber es geht darum, dass Gott keinen irgendwie alleine lässt, auch wenn sie sich noch so weit von ihm entfernen. Er lässt keinen alleine, er läuft ihnen nach. Und das ist eigentlich eine neue Freiheit. Der Karsamstag und diese Lehre des Karsamstags wird eigentlich zu einem Freiheitsort. Ein Ort auch, und das ist jetzt für uns auch wieder wichtig, in der Kirche heute, für uns Gläubige heute, ein Ort, diese Stille des Karsamstags, wie sehr sehnen wir uns nach Stille, wir suchen, wir fahren extra aus Schweigeexerzitien, dass wir Stille haben und wir haben diese Stille im Augenblick. In der Kirche. Wir müssten uns den ganzen Stress nicht machen, den wir machen, sondern es geht auch darum, mal geistlich zu unterscheiden, was ist dran. Wir haben jetzt diese Chance, wo wir keine 500 Gläubigen jedes Wochenende versorgen müssen oder jeden Sonntag versorgen müssen, sondern wir haben die Zeit, wir machen uns selber den Stress. Wir könnten einfach ganz klug geistig unterscheiden, uns wieder neu ausrichten auf den Herrn, eine neue Freiheit wahrnehmen, die den Menschen, aber auch Gott gleicherweise freisetzt. Wir können jetzt und auch der Verlorene kann in dieser Ort der Gottverlassenheit, in diesem Neuanfang, dieser Neuschöpfung, wenn Gott absteigt in das Reich des Todes, Jesus absteigt in das Reich des Todes, kann man auf neue Weise in Kontakt miteinander in Kontakt treten. Das ist das Neue, was beginnt, was losgeht. Eine neue Entschiedenheit für Gott, für diese Gemeinschaft mit Gott zu entwickeln. Und wie viele haben das, die wirklich verloren waren? Wie viele, die verloren waren, sich neu entschieden haben für Gott, die dann vom Heavy-Metal-Schlagzeuger zum Priester werden oder was auch immer. Eine neue Entschiedenheit für die Gemeinschaft mit Gott, ein neuer Anfang. Und dieser Neuanfang ist unbelastet, weitgehend. Nicht ganz, ein paar Verletzungen bleiben, aber es ist unbelastet von dem Vergangenen, vom Bisherigen. Es ist wirklich ein neuer Anfang. Auch für uns, wenn wir diese Zeit jetzt nutzen, richtig nutzen. Karsamstag ist somit ein Tag, beziehungsweise die Zeit jetzt, die länger als ein Tag dauert, der Hoffnung. Ein Tag der Zeit der Hoffnung und auch der Reflexion. Aus dieser Spiritualität des Karsamstags lernt man aus den Erfahrungen des Verlustes und des Verlorengegangenen. Man kann auch mal reflektieren in dieser Zeit der Lehre, was war gut, was war schlecht. Es ist eine Spiritualität der Transformation. Altes wird neu, Totes wird zum Leben erweckt. Die Kirche kann diese Zeit des Karsamstags gut nutzen, das habe ich schon gesagt, um wieder selbst zu den Quellen zu finden, uns wieder neu auszurichten nach den Quellen und auch diese Quellen wieder mit neuer Kraft zu verkünden. Und die Quelle schlechthin die Quelle unserer Erlösung, bleibt eben der Gekreuzigte und der auferstandene Herr. Und ihm, weil es die Quelle ist, wollen wir uns jetzt in diesen Tagen auch wieder neu zuwenden. Und vor allem morgen wird es dann weitergehen, wenn wir eben diese Quelle, den Gekreuzigten, anschauen, als ein Anker in der Zeit, ein Anker, der wirklich fest ist und uns in dieser Zeit hält. Darum wird es morgen gehen. Also wir sehen, die Zeit des Karsamstags birgt viel Hoffnung in sich. Keiner ist verloren, solange er lebt. Gott kämpft um jeden Verlorenen. Er steigt, und das ist ein schönes Bild von Stefan Oster, er steigt wirklich ganz nach unten, um uns von unten in seiner Liebe zu tragen. Und das tut er. Und das tut er bei jedem Einzelnen heute in dieser Zeit. Deswegen ist es wichtig, für uns zu beten, für die Menschen, die Offenbarung nicht als ein Kinderbuch sehen, wirklich ernst zu nehmen, eine Ernsthaftigkeit auch, das, worüber wir gesprochen haben, auch wahrzunehmen. Es gibt die Möglichkeit, verloren zu gehen, dass wir wirklich auch die Gegenwart in der Ernsthaftigkeit leben. Darum geht's. Der Karsamstag führt uns in die wahre Spiritualität der Transformation. Amen.